Die Verwehten. Die Nachricht jagte durch das Lager wie ein heißer Wind. Sie kommt. Ihr Heer ist auf dem Marsch. Sie eilt nach Süden, nach Junkai, um die Stadt dem Feuer und das Volk dem Schwert zu übergeben, und wir ziehen nach Norden, um uns ihr entgegenzustellen. Frosch hatte es von Dick Stroh, der wiederum vom alten Bill Knochen, der es von einem Pentosi namens Myrio Myrakis gehört hatte, und der hatte einen Vetter, der dem Flickenprinzen als Mundschenk diente. »Vetterchen hat es im Kommandozelt gehört, aus dem Mund von Kago selbst«, behauptete Dick Stroh. »Wir marschieren los, ehe die Sonne untergeht, darauf kannst du dich verlassen.« Das immerhin erwies sich als wahr. Der Befehl des Flickenprinzen wurde von seinen Hauptleuten und Feldwebeln weitergegeben. Zelte abbrechen, Maultiere bepacken, Pferde satteln. Bei Tagesanbruch marschieren wir nach Junkai.
»Nicht, dass die junkischen Bastarde uns in ihrer gelben Stadt sehen wollten, wie wir um ihre Töchter herumscharwenzeln«, weissagte Buck, der schielende mürrische Armbrustschütze, dessen Name Bohnen bedeutete. »In Junkai nehmen wir nur Proviant auf, vielleicht auch frische Pferde, und dann geht es weiter nach Meren, um mit der Drachenkönigin zu tanzen. Also hüpf rasch, Frosch, und schärf das Schwert deines Herrn schön, vielleicht braucht er es bald.«
In Dorne war Quentin Martell ein Prinz gewesen, in Volantis der Diener eines Kaufmanns, doch an der Küste der Sklavenbucht war er nur Frosch, der Knappe des großen, kahlköpfigen Ritters aus Dorne, den die Söldner Gründarm nannten. Die Männer der Verwehten wählten sich Namen, wie sie wollten, und wechselten sie nach Lust und Laune. Ihn hatten sie Frosch genannt, weil er so schnell lossprang, sobald der große Mann ihm einen Befehl zurief. Sogar der Kommandeur der Verwehten behielt seinen richtigen Namen für sich. Manche der freien Kompanien waren im Jahrhundert des Blutes und des Chaos geboren worden, das dem Verhängnis von Valyria folgte. Andere waren erst gestern gegründet worden und würden morgen wieder verschwunden sein. Die Verwehten gab es seit 30 Jahren, und bislang hatten sie nur einen einzigen Kommandeur gehabt, den leise sprechenden Edlen aus Pentos mit den traurigen Augen, den man den Flickenprinzen nannte. Sein Haar und Kettenhemd waren silbergrau, doch sein zerlumpter Mantel war aus bunten Stofffetzen zusammengesetzt, blau und grau und violett, rot und grün und golden, magentarot und zinnoberrot und himmelblau. Und alle waren in der Sonne verblichen. Als der Flickenprinz 23 gewesen war, so erzählte Dick Stroh, hatten die Magister von Pentos ihn zu ihrem neuen Fürsten gewählt, nur Stunden, nachdem sie ihren Alten enthauptet hatten. Doch statt sein Amt anzutreten, hatte er sich ein Schwert umgeschnallt, war auf sein Lieblingspferd gestiegen und war in die umstrittenen Lande geflohen, um niemals zurückzukehren. Er war mit den Zweitgeborenen geritten, den Eisenschilden und mit den Männern der Jungfrau, dann hatte er sich mit 5 Waffenbrüdern zusammengetan und die Verwehten gegründet. Von diesen 6 Gründern war er als einziger noch am Leben. Frosch wusste nicht, ob irgendetwas davon der Wahrheit entsprach. Seit sie sich den Verwehten in Volantis angeschlossen hatten, hatte er den Flickenprinzen nur aus der Ferne gesehen. Die Dornischen waren die Neuen, dumme Rekruten, Pfeilfutter, 3 Mann unter 2000 anderen. Ihr Kommandeur verkehrte nur in gehobener Gesellschaft.
»Ich bin doch kein Knappe«, hatte Quentin sich beschwert, als Gerres Trinkwasser diese Tarnung vorgeschlagen hatte.
Gerres selbst war hier bekannt als dornischer Gerold, um ihn von Gerold Rotrücken und dem schwarzen Gerold zu unterscheiden, und wurde manchmal auch Trink genannt, weil dem großen Mann das einmal herausgerutscht war.
»Ich habe mir meine Spornen in Dorne verdient, ich bin genauso ein Ritter wie ihr.«
Aber natürlich hatte Gerres recht, er und Arch sollten Quentin beschützen, und deshalb musste er stets an der Seite des großen Mannes sein.
»Arch ist der beste Kämpfer von uns dreien«, hatte Trinkwasser klargestellt, »aber nur du darfst dir Hoffnung machen, die Drachenkönigin zu heiraten.«
»Sie heiraten oder gegen sie kämpfen? Auf die eine oder andere Weise werde ich ihr bald gegenübertreten.«
Je mehr Quentin über Daenerys Targaryen gehört hatte, desto mehr fürchtete er diese Begegnung.
Die Junkai behaupteten, sie füttere ihre Drachen mit Menschenfleisch und bade im Blut von Jungfrauen, um ihre Haut weich und glatt zu erhalten. Bohnen lachte darüber, ließ sich jedoch darüber aus, wie viele Männer sich die Silberkönigin genehmigte.
»Einer ihrer Hauptleute kommt aus einer Familie, wo die Männer ellenlange Pimmel haben«, erklärte er ihm. »Doch selbst das genügt ihr nicht. Sie ist mit den Dothraki geritten und daran gewöhnt, sich von Hengsten besteigen zu lassen, und jetzt kann sie kein Mann mehr ausfüllen.«
Und Bücher, der schlaue Schwertkämpfer aus Volantis, der seine Nase ständig in irgendeine bröcklige Schriftrolle steckte, hielt die Drachenkönigin für mordlüstern und wahnsinnig. »Ihr Karl hat ihren Bruder getötet, um sie zur Königin zu machen. Dann hat sie ihren Karl umgebracht, um sich selbst zur Khaleesi zu erheben. Sie bringt Blutopfer dar, lügt so selbstverständlich, wie sie atmet, und wendet sich nach Lust und Laune gegen ihre eigenen Leute. Sie hat Waffenstillstände gebrochen und Gesandte gefoltert. Und ihr Vater war auch wahnsinnig. Es liegt ihr im Blut.«
»Es liegt ihr im Blut.«
König Aerys II. War tatsächlich wahnsinnig gewesen. Das war überall in Westeros bekannt. Er hatte zwei seiner Hände in die Verbannung geschickt und eine dritte verbrannt.
»Wenn Daenerys so mordlüstern ist wie ihr Vater, muss ich sie dann trotzdem heiraten?«
Frosch würde Astapor mit Freuden hinter sich lassen. So nah wie in der Roten Stadt war er der Hölle noch nie gekommen, und er hoffte, dabei würde es bleiben. Die Junkai hatten die zerschmetterten Tore verschlossen, um die Toten und Sterbenden in der Stadt festzusetzen, aber das, was Quentin Martell in den roten Ziegelstraßen gesehen hatte, würde ihn sein Leben lang verfolgen. Ein Fluss, der von Leichen verstopft war. Die Priesterin in ihrer zerfetzten Robe gepfählt und umschwärmt von glänzenden grünen Fliegen. Sterbende, die durch die Straßen taumelten, blutig und besudelt. Kinder, die sich um halbgekochte Welpen prügelten. Der letzte freie König von Astapor, der nackt in der Arena schrie, wo ihn 20 ausgehungerte Hunde zerfleischten. Und Feuer. Überall Feuer. Wenn er die Augen schloss, sah er es wieder. Flammen, die aus Ziegelpyramiden schlugen, die höher waren als alle Burgen, die er je gesehen hatte, rußige Rauchwolken, die sich in den Himmel schlängelten wie große schwarze Schlangen. Wenn der Wind von Süden wehte, lag der Rauchgeruch immer noch in der Luft, hier, 3 Meilen von der Stadt entfernt. In Astapor schwelte es hinter den bröckelnden roten Ziegelmauern weiter, obwohl die meisten großen Brände erloschen waren. Asche schwebte mit den Böen heran wie fette graue Schneeflocken. Es wäre gut, diesen Ort hinter sich zu lassen. Dem stimmte der große Mann zu.
»War längst überfällig«, sagte er, als Frosch ihn beim Würfeln mit Bohnen, Bücher und dem alten Bill Knochen auftrieb, wo er wieder einmal verlor.
Die Söldner liebten Gründarm, der so furchtlos wettete, wie er kämpfte, aber mit weitaus weniger Erfolg.
»Meine Rüstung, Frosch, hast du mir das Blut vom Kettenhemd geschrubbt?«
»Ja, Sir.« Gründarms Kettenhemd war alt und schwer, viel getragen und wieder geflickt. Das Gleiche galt für seinen Helm, seine Halsberge, die Handschuhe und den Rest der zusammengestückelten Rüstung. Froschs Harnisch war nur wenig besser und der von Sir Gerris deutlich schlechter. »Kompaniestahl«, hatte der Waffenschmied es genannt. Quentin hatte nicht gefragt, wie viele Männer die Rüstung schon getragen hatten, wie viele schon darin gestorben waren. Sie hatten ihre guten Rüstungen in Volantis gelassen, zusammen mit ihrem Gold und ihren richtigen Namen. Wohlhabende Ritter aus alten, ehrenwerten Häusern kamen nicht über die Meerenge, um ihre Schwerter zu verkaufen, es sei denn, sie waren aus irgendeinem Grunde verbannt worden. »Lieber spiele ich den Arm als den Schurken«, hatte Quentin erklärt, als Gerris ihm die Tarnung erklärt hatte. Die Verwehten brauchten keine volle Stunde, um das Lager abzubrechen.
»Wir brechen auf«,
verkündete der Flickenprinz von seinem riesigen weißen Streitross in klassischem Hochvalyrisch, das so etwas wie die gemeinsame Sprache der Kompanie darstellte. Die gepunktete Hinterhand des Hengstes war mit Stofffetzen behangen, die sein Reiter von den Waffenröcken der Männer abgerissen hatte, die von seiner Hand gefallen waren. Der Umhang des Prinzen war ebenfalls aus solchen Stücken zusammengenäht. Er war ein alter Mann, über 60, und doch saß er noch immer fest und aufrecht im hohen Sattel, und seine Stimme war stark genug, um auch im letzten Winkel des Schlachtfeldes gehört zu werden.
Astapor war nur ein Vorgeschmack. Meren wird das Festmahl, rief er,
und die Söldner brachen in wilden Jubel aus. An ihren Lanzen flatterten Wimpel aus blauer Seide, und über ihren Köpfen wehten gegabelte Banner in Blau und Weiß, die Standarte der Verwehten. Die drei Dornischen jubelten mit den anderen. Schweigen hätte nur Aufmerksamkeit auf sie gelenkt, aber während die Verwehten auf der Küstenstraße nach Norden ritten, dicht hinter Blutbart und der Kompanie der Katze, schloss Frosch zum Dornischen Gerold auf. »Bald«, sagte er in der gemeinen Zunge von Westeros, »in der Kompanie gab es auch andere Westerosi, aber nicht viele, und keiner von ihnen war in der Nähe.«
»Wir müssen es bald tun.«
»Nicht jetzt«, warnte Gerres und lächelte leer wie ein Mime. »Wir sprechen heute Abend darüber, wenn wir das Lager aufschlagen.« Auf der alten Giskari-Küstenstraße waren es von Astapor nach Yunkai 300 Meilen und weitere 150 von Yunkai nach Meren. Die freien Kompanien waren gut beritten und konnten Yunkai bei hartem Ritt in 6 Tagen erreichen, in 8, wenn sie einen gemächlicheren Schritt anschlugen. Die Legionen von Alt-Gis hätten noch einmal halb so lange gebraucht, da sie zu Fuß marschierten, und die Yunkai und ihre Sklavensoldaten?
»Bei den Generälen ist es ein Wunder, dass sie nicht ins Meer marschieren«, sagte Bohnen.
Den Yunkai mangelte es nicht an Befehlshabern. Ein alter Held namens Jorkatz zu Yunzak hatte den Oberbefehl, obwohl die Männer der Verwehten ihn lediglich aus der Ferne gesehen hatten, als er in einem Palankin erschien, der so groß war, dass er von 40 Sklaven getragen werden musste. Seine Untergebenen konnten sie allerdings kaum übersehen. Überall huschten die junkischen Herrschaften herum wie Kakerlaken. Die Hälfte von ihnen schienen die Namen Gatzdan, Gratzdan, Matzdan und Gatznak zu tragen. Einen Giskari anhand des Namens vom anderen zu unterscheiden, war eine Kunst, die nur wenige Verwehte beherrschten, und deshalb dachten sie sich Spottnamen für sie aus. Der oberste unter ihnen war der gelbe Wal, ein widerlich fetter Mann, der stets eine gelbe Toka aus Seide mit goldenen Fransen trug. Er war zu schwer, um ohne Hilfe auf eigenen Beinen zu stehen, und da er das Wasser nicht halten konnte, roch er fortwährend nach Pisse. Ein Gestank, der so scharf war, dass ihn selbst die stärksten Düfte nicht überdecken konnten. Aber er war, wie es hieß, der reichste Mann in Yunkai, und er hatte eine Leidenschaft für das Groteske. Zu seinen Sklaven gehörte ein Junge mit Beinen und Hufen einer Ziege, eine bärtige Frau, ein zweiköpfiges Ungeheuer aus Mantaris und ein Hermaphrodit, der ihm nachts das Bett wärmte.
»Schwanz und Fotze auf einmal«, erzählte Dick Stroh ihnen. »Der Wal hatte früher auch einen Riesen und schaute ihm gern dabei zu, wie er seine Sklavenmädchen fickte. Dann ist er gestorben. Ich habe gehört, für einen neuen würde der Wal einen Sack voll Gold zahlen.«
Dazu kam noch das Mädchen. Sie ritt auf einem Schimmel mit roter Mähne und befehligte 100 stramme Sklavenkrieger, die sie selbst gezüchtet und ausgebildet hatte. Alle waren jung, schlank und muskelbepackt und nackt, bis auf Lendenschürze. Gelbe Mäntel und lange Bronzeschilde mit erotischen Intarsien. Ihre Herrin war nicht älter als 16 und betrachtete sich selbst als die Daenerys Targaryen von Yunkai. Die kleine Taube war nicht ganz ein Zwerg, aber bei schlechtem Licht hätte er als einer durchgehen können. Dennoch schritt er auf seinen pummeligen kleinen Beinen durch die Welt, als wäre er ein Riese, und warf sich mächtig in die pummelige kleine Brust. Seine Soldaten waren die größten, die die Verwehten je gesehen hatten. Der kleinste war schon über 2 Meter groß, der größte erreichte fast 2,5 Meter. Alle hatten lange Gesichter und lange Beine, und durch die Stelzen, die in die Beinschützer ihrer verzierten Rüstungen eingearbeitet waren, wirkten sie noch länger. Rosa emaillierte Schuppenpanzer bedeckten ihre Oberkörper, auf den Köpfen saßen längliche Helme mit spitzen Stahlschnäbeln, und einem Kamm aus wippenden rosa Federn. Jeder Mann trug ein langes Krummschwert an der Hüfte, und jeder hielt einen Speer, der so lang war wie er selbst und an beiden Enden blattförmige Spitzen aufwies. »Die kleine Taube züchtet sie«, erklärte Dick Stroh ihnen. »Er kauft auf der ganzen Welt hochgewachsene Sklaven, paart die Männer mit den Frauen und behält nur die größten Nachkommen für seine Reihe. Eines Tages, so hofft er, kann er auf die Stelzen verzichten.«
»Ein paar Stunden auf der Streckbank könnten die Sache vereinfachen«, schlug der große Mann vor.
Gareth Trinkwasser lachte. »Ein furchterregender Haufen. Nichts macht mir mehr Angst als Stelzenläufer in rosa Rüstung und Federn. Wenn einer von denen hinter mir her wäre, würde ich so heftig lachen, dass ich mir in die Hose mache.«
»Manche halten Reihe für majestätisch«, sagte der alte Bill Knochen.
»Vielleicht, wenn man einen König hat, der auf einem Bein steht und Frösche frisst.«
»Reiher sind Feiglinge«, warf der große Mann ein. »Einmal war ich mit Trink und Kletus auf der Jagd, und wir haben diese Reiher gesehen, die durch seichtes Wasser warteten und Kaulquappen und kleine Fische fraßen. Sie bieten einen hübschen Anblick, ja, aber als ein Falke über sie hinwegflog, sind sie in die Luft aufgestiegen, als hätten sie einen Drachen gesehen. Dabei haben sie so viel Wind gemacht, dass es mich fast von meinem Pferd geworfen hätte. Kletus hat einen mit einem Pfeil abgeschossen. Sie schmecken wie Ente, nur nicht so fett.«
Sogar die kleine Taube und seine Reiher verblassten neben den beiden Brüdern, die die Söldner die Rasselherren nannten. Als die Sklavensoldaten von Yunkai zum letzten Mal den Unbefleckten der Drachenkönigin gegenübergestanden hatten, waren ihre Reihen eingeknickt und heillos geflohen. Die Rasselherren hatten sich eine Strategie ausgedacht, um das zu verhindern. Sie hatten ihre Soldaten in Gruppen von 10 zusammengekettet, Handgelenk an Handgelenk und Knöchel an Knöchel. »Keiner der armen Hunde kann davonrennen, es sei denn, sie laufen alle miteinander«, erklärte Dick Stroh und lachte. »Und dann sind sie bestimmt nicht besonders schnell.«
»Sie marschieren ja nicht einmal schnell«, meinte Bohnen, »und das Rasseln hört man 30 Meilen weit.«
Es gab noch viele andere, die beinahe so verrückt oder noch schlimmer waren. Fürst Wabbelbacke, der besoffene Eroberer, der Tierzähmer, Mondgesicht, das Karnickel, der Wagenlenker, der parfümierte Held. Manche hatten 20 Söldner, andere 200 oder 2000, allesamt Sklaven, die sie eigenhändig ausgebildet und ausgestattet hatten. Jeder von ihnen war reich und überheblich. Und jeder war ein Hauptmann oder ein Kommandeur, der nur Jurkatz zu Junzak unterstellt war. Sie verachteten die gemeinen Söldner und neigten dazu, sich mit den anderen in ihrer unverständlichen Sprache endlos über die Rangfolge zu streiten. In der Zeit, in der die Verwehten 3 Meilen zurücklegten, waren die Yunkai 2,5 Meilen zurückgefallen.
»Ein Rudel stinkender gelber Narren«, beschwerte sich Bohnen. »Sie haben immer noch nicht begriffen, warum die Sturmkrähen und die Zweitgeborenen zur Drachenkönigin übergelaufen sind.«
»Des Goldes wegen, glauben Sie«, meinte Bücher. »Warum, glaubst du, bezahlen Sie uns so gut?«
»Gold ist süß, aber das Leben ist noch süßer«, meinte Bohnen. »In Astapor haben wir mit Krüppeln getanzt. Wollt ihr euch mit diesem Haufen an eurer Seite echten Unbefleckten entgegenstellen?« »In Astapor haben wir gegen die Unbefleckten gekämpft«, sagte der große Mann. »Ich habe gesagt, die echten Unbefleckten. Irgendeinem Knaben die Eier mit einem Schlachtermesser abzuschneiden und ihm einen spitzen Hut aufzusetzen, macht ihn nicht zu einem Unbefleckten. Diese Drachenkönigin hat die echten, die Sorte, die nicht gleich davonläuft, wenn man ungefähr in ihre Richtung furzt.«
»Die und dazu noch Drachen.« Dick Stroh sah zum Himmel hinauf, als könnte die bloße Erwähnung der Drachen sie auf die Kompanie herabrufen. »Sorgt nur dafür, dass eure Schwerter scharf bleiben, Jungs, denn bald bekommen wir einen richtigen Kampf.«
»Einen richtigen Kampf«, dachte Frosch. Die Worte missfielen ihm. Der Kampf unter den Mauern von Astapor war ihm schon echt genug vorgekommen, obwohl er wusste, dass die Söldner das anders sahen.
»Das war ein Gemetzel, keine Schlacht«, hatte der Kriegerbarde Denzo Dan danach verkündet.
Denzo war Hauptmann und Veteran von über 100 Schlachten. Frosch hatte bislang nur auf dem Übungsplatz und dem Turnier Erfahrung gesammelt, daher fühlte er sich nicht berechtigt, der Aussage dieses erfahrenen Kriegers zu widersprechen.
Es fühlte sich aber wie eine Schlacht an, als es begann.
Er erinnerte sich daran, wie es in seinem Bauch gegrummelt hatte, als der große Mann ihn in der Dämmerung mit einem Tritt geweckt hatte.
»In deine Rüstung, Langschläfer!« brüllte er. »Der Metzger kommt heraus und lädt uns zum Schlachtfest. Hoch mit dir, wenn er nicht Hackfleisch aus dir machen soll!«
»Der Metzgerkönig ist tot«,
hatte Frosch verschlafen protestiert. Das war zumindest die Geschichte, die sie gehört hatten, als sie aus den Schiffen geklettert waren, die sie von Alt-Volantis hierher gebracht hatten. Ein zweiter König Kleon hatte die Krone an sich gerissen und war ebenfalls gestorben. Und jetzt wurden die Astapori von einer Hure und einem irren Barbier beherrscht, deren Anhänger sich gegenseitig um die Macht in der Stadt bekriegten.
»Vielleicht war das eine Lüge«, hatte der große Mann erwidert. »Oder es ist irgendein anderer Metzger. Vielleicht ist der Erste schreiend aus der Gruft auferstanden, um ein paar Junkische umzubringen. Ist doch vollkommen gleichgültig, Frosch. Zieh deine Rüstung an!«
In dem Zelt schliefen 10, die alle bereits auf den Beinen waren und sich Hosen und Stiefel anzogen, lange Kettenhemden überstreiften, Brustpanzer anschnallten und die Gurte von Arm- und Beinschienen festzurrten oder nach Helmen und Schilden und Schwertern griffen. Gerres, schnell wie immer, stand als Erster in voller Rüstung da, und Arch war kurz nach ihm fertig. Gemeinsam halfen sie Quentin, seinen Harnisch anzulegen. 300 Schritt entfernt strömten die neuen Unbefleckten von Astapor durch die Tore und formierten sich unter den bröckelnden roten Ziegelmauern ihrer Stadt zu Reihen. Das Licht der Dämmerung glitzerte auf ihren Stachelhelmen aus Bronze und den Spitzen ihrer langen Speere. Die 3 Dornischen kamen zusammen aus dem Zelt und gesellten sich zu den Kriegern, die zu den Pferden rannten. Schlacht! Quentin hatte mit Speer und Schwert und Schild geübt, seit er laufen konnte, aber das spielte jetzt keine Rolle mehr.
»Krieger, schenke mir Mut«,
hatte Frosch gebetet, als die Trommeln in der Ferne geschlagen wurden.
»Bum, bum, 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 bum.«
Der große Mann zeigte ihm den Metzgerkönig, der steif auf einem gepanzerten Pferd in einer Rüstung aus Kupferschuppen saß und grell in der Morgensonne glänzte. Er erinnerte sich daran, wie Gerres an seine Seite drängte, als der Kampf begann.
»Bleib dicht bei Arch, was auch immer geschieht. Vergiss nicht, du bist der Einzige von uns dreien, der das Mädchen bekommen kann.«
Inzwischen marschierten die Astapori voran. Ob der Metzgerkönig nun tot oder lebendig war, er hatte die weisen Herren überrascht. Die Junkischen liefen noch in wehenden Tokas herum und versuchten, ihre halb ausgebildeten Sklavensoldaten in einer Art Schlachtordnung aufzustellen, während die Speere der Unbefleckten schon durch die Belagerungslinien krachten. Ohne ihre Verbündeten und ihre verachteten Heuerlinge wären sie vermutlich überwältigt worden, doch die Verwehten und die Kompanie der Katze saßen binnen weniger Minuten im Sattel und preschten den Astapori in die Flanken, während eine Legion aus Neugies von der anderen Seite durch das junkische Lager trabte und sich Speer gegen Speer und Schild gegen Schild den Unbefleckten entgegenstellte. Der Rest war Gemetzel. Nur diesmal bekam der Metzgerkönig das Fleischerbeil selbst zu spüren. Kago war derjenige, der ihn letztlich niedermachte, nachdem er sich auf seinem riesigen Schlachtross durch die Leibwache des Königs gekämpft hatte und Kleon den Großen mit einem Hieb seines gekrümmten valyrischen Arax von der Schulter bis zur Hüfte spaltete. Frosch hatte es selbst nicht gesehen, doch diejenigen, die Zeugen geworden waren, behaupteten hinterher, Kleons Kupferrüstung sei gerissen wie Seide und aus dem Inneren sei ein entsetzlicher Gestank entwichen, gemeinsam mit Hunderten wimmelnder Grabwürmer. Kleon war also doch schon tot gewesen. Die verzweifelten Astapori hatten ihn aus seinem Grab geholt, ihn in seine Rüstung gesteckt und auf ein Pferd gebunden, weil sie hofften, damit würden sie den Mut ihrer Unbefleckten stärken. Der Fall des toten Kleon hatte dem ein Ende bereitet. Die neuen Unbefleckten ließen Speere und Schilde fallen und suchten das Weite. Doch fanden sie die Tore von Astapor verschlossen vor. Frosch hatte sich an dem folgenden Gemetzel beteiligt und zusammen mit den anderen Verwehten die verängstigten Eunuchen niedergeritten. Dicht an der Seite des großen Mannes drosch er rechts und links auf die Unbefleckten ein, während sie wie eine Speerspitze durch sie hindurchfuhren. Als sie auf der anderen Seite herauskamen, ließ der Flickenprinz kehrt machen und erneut angreifen. Erst jetzt hatte Frosch Gelegenheit, sich die Gesichter unter den bronzenen Stachelhelmen anzuschauen, und die meisten Gegner waren nicht älter als er selbst. »Grüne Jungen, die nach ihren Müttern schreien«, hatte er gedacht und sie trotzdem getötet. Als er das Feld verlassen hatte, triefte sein Schwert von Blut, und sein Arm war so müde, dass er ihn kaum noch heben konnte. »Aber das war kein richtiger Kampf«, dachte er. »Der richtige Kampf steht uns noch bevor, und wir müssen uns abgesetzt haben, ehe er losgeht, sonst kämpfen wir am Ende auf der falschen Seite.« In dieser Nacht schlugen die Verwehten ihr Lager am Ufer der Sklavenbucht auf. Frosch zog die erste Wache und wurde zu den Pferden geschickt. Gerres kam nach Sonnenuntergang zu ihm, als der Halbmond über dem Wasser leuchtete. »Der große Mann sollte auch mit dabei sein«, meinte Quentin. »Er ist zum alten Bill Knochen gegangen, um den Rest seines Silbers zu verlieren«, sagte Gerres. »Lassen wir ihn aus dem Spiel. Er wird tun, was wir ihm sagen, auch wenn es ihm nicht sehr gefallen wird.« »Nein.« Es gab schließlich viel und noch viel mehr, was Quentin ebenfalls nicht gefiel. Auf einem überfüllten Schiff zu sitzen und von Wind und Wellen hin und her geworfen zu werden, hartes Brot zu essen, in dem Rüsselkäfer herumkrabbelten, schwarzen Tee rumzutrinken, um in süßem Vergessen zu versinken, auf verschimmeltem Stroh mit dem Gestank Fremder in der Nase zu schlafen, all das hatte er erwartet, als er sein Zeichen auf den Fetzen Pergament in Volantes gesetzt hatte und dem Flickenprinzen sein Schwert und seine Dienste für ein Jahr geschworen hatte. Solche Beschwernisse konnte man ertragen, das gehörte zu einem Abenteuer dazu. Doch als nächstes würde glatter Verrat folgen. Die Junkai hatten sie von Alt-Volantis hergebracht, um für die gelbe Stadt zu kämpfen, doch nun beabsichtigten die Dornischen, die Seiten zu wechseln und zum Feind überzulaufen. Dabei mussten sie ihre neuen Waffenbrüder ebenfalls im Stich lassen. Die Verwehten waren nicht die Sorte Gefährten, die sich Quentin freiwillig ausgesucht hätte, aber er hatte das Meer mit ihnen überquert und mit ihnen Fleisch und Met geteilt, mit ihnen gekämpft und sich mit den wenigen, die ihn verstanden, Geschichten erzählt. Und wenn seine Geschichten Lügen waren, so war das der Preis für die Fahrt nach Meereen. »Man würde es nicht unbedingt als ehrenhaft bezeichnen«, hatte Gerres sie gewarnt, damals im Kaufmannshaus. »Daenerys könnte inzwischen auf halbem Wege nach Junkai sein, und zwar mit einer Armee im Gepäck«, sagte Quentin, während sie zwischen den Pferden auf und ab gingen.
»Möglich wäre es«, erwiderte Gerres, »aber nicht wahrscheinlich. Das haben wir doch schon so oft gehört. Die Astapori waren überzeugt davon, dass Daenerys mit ihren Drachen nach Süden kommen würde, um die Belagerung zu beenden. Sie ist damals nicht gekommen, und sie wird auch jetzt nicht auftauchen.«
»Dennoch wissen wir es nicht sicher. Wir müssen uns davonstehlen, ehe wir am Ende noch gegen die Frau kämpfen, die ich eigentlich umgarnen soll.«
»Warte bis Junkai«,
Gerres deutete auf die Hügel.
»Dieses Land gehört den Junkai. Niemand wird hier drei Fahnenflüchtigen Unterschlupf gewähren oder sie mit Nahrung versorgen. Nördlich von Junkai beginnt das Niemandsland.«
Damit hatte er nicht Unrecht. Trotzdem war Quentin bei dem Gedanken unbehaglich zumute. »Der große Mann hat zu viele Freundschaften geschlossen. Er weiß, dass wir geplant haben, uns heimlich davonzustehlen und zu Daenerys durchzuschlagen, aber er wird sich nicht gern von den Männern trennen, mit denen er gekämpft hat. Wenn wir zu lange warten, wird er das Gefühl haben, sie kurz vor der Schlacht zu verraten. Das würde er nicht tun. Du kennst ihn so gut wie ich.«
»Verratest es so oder so«, hielt Gerres dagegen. »Und der Flickenprinz hat nicht viel für Fahnenflüchtige übrig. Er wird uns jagen lassen, und die Sieben mögen uns gnädig sein, wenn er uns erwischt. Im besten Fall wird er uns nur einen Fuß abhacken, um sicherzustellen, dass wir nie wieder davonlaufen. Im ungünstigsten Fall übergibt er uns der hübschen Meeres.«
Das gab Quentin zu denken. Die hübsche Meeres machte ihm Angst. Die Frau aus Westeros war größer als er, fast 2 Meter groß. Nach 20 Jahren in den freien Kompanien war sie allerdings längst nicht mehr hübsch, weder von innen noch von außen. Gerris nahm ihn am Arm.
»Warte! Noch ein paar Tage, mehr nicht. Wir haben die halbe Welt durchquert, also übe dich noch einige Meilen in Geduld. Irgendwo nördlich von Yunkai werden wir eine Gelegenheit finden.«
»Wenn du meinst«, sagte Frosch voller Zweifel.
Aber dieses eine Mal hatten die Götter gelauscht, und ihre Gelegenheit kam viel früher, als sie gedacht hatten. Zwei Tage später zügelte Hugo Hungerfurt sein Pferd an ihrem Kochfeuer und sagte,
»Dornischer, du sollst ins Kommandozelt kommen.«
»Welcher denn?« fragte Gerris. »Wir sind alle Dornische.«
»Dann eben alle.«
Säuerlich und düster war Hungerfurt mit seiner verstümmelten Hand eine Zeit lang der Zahlmeister der Kompanie gewesen, bis der Flickenprinz ihn dabei erwischt hatte, wie er aus der Kriegskasse stahl und ihm deshalb drei Finger abgenommen hatte. Jetzt war er nur noch Feldwebel.
Worum kann es gehen?
Bislang hatte Frosch keine Ahnung gehabt, dass ihr Kommandeur überhaupt von ihm wusste. Hungerfurt war bereits wieder davongeritten, daher blieb keine Zeit für Fragen. Alles, was sie tun konnten, war, den großen Mann zu holen und sich wie befohlen zu melden.
»Gebt nichts zu und seid bereit zu kämpfen«, befahl Quentin seinen Freunden. »Ich bin immer zum Kampf bereit«, erwiderte der große Mann.
In dem großen grauen Pavillon aus Segeltuch, den der Flickenprinz seine Leinwandburg nannte, drängten sich die Söldner, als sie eintrafen. Quentin erkannte sofort, dass die meisten Versammelten aus den sieben Königslanden stammten oder zumindest behaupteten, das Blut von Westeros flösse in ihren Adern.
»Verbannte oder die Söhne von Verbannten?«
Dick Stroh sagte, es gebe 5 Dutzend Westerosi in der Kompanie. Ein gutes Drittel davon hatte sich hier eingefunden, darunter Dick selbst, Hugo Hungerfurt, die hübsche Meris und Louis Lannister mit den goldenen Haaren, der beste Bogenschütze der Kompanie. Denzo Dan war ebenfalls da, und Kago ragte riesig neben ihm auf. Kago Leichentöter nannten sie ihn jetzt, allerdings nicht in seiner Gegenwart. Er wurde schnell wütend, und sein schwarzes Krummschwert war ebenso gefährlich wie sein Besitzer. Es gab hunderte von valyrischen Langschwertern auf der Welt, doch nur eine Handvoll valyrischer Araks. Weder Kago noch Dan waren Westerosi, aber beide waren Hauptleute und standen hoch in der Gunst des Flickenprinzen.
Sein rechter und sein linker Arm. Es muss um etwas Wichtiges gehen.
Der Flickenprinz selbst übernahm das Reden.
»Befehle sind von Yokats eingetroffen«, sagte er. »Die Astapori, die noch leben, sind aus ihren Löchern gekrochen, so scheint es. In Astapor selbst sind nur Leichen geblieben. Also strömen die Menschen hinaus ins Land zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden. Alle sind krank und dem Hungertod nahe. Die Yunkai wollen sie nicht in der Nähe ihrer gelben Stadt sehen. Uns wurde befohlen, sie aufzuspüren und zurück nach Astapor oder nach Norden in Richtung Meereen zu treiben. Wenn die Drachenkönigin sie aufnehmen will, soll es uns nur recht sein. Die Hälfte von ihnen hat die rote Ruhe, und auch die Gesunden sind nur Mäuler, die sie füttern muss.«
»Yunkai ist näher als Meereen«, wandte Hugo Hungerfurt ein. »Wenn Sie nun die Richtung nicht ändern wollen, Milord.«
»Deswegen habt ihr Schwerter und Lanzen, Hugo. Obwohl Bögen vielleicht nützlicher wären, haltet euch von allen fern, die Anzeichen der Ruhe haben. Ich schicke die Hälfte unserer Streitmacht in die Hügel. 50 Patrouille mit jeweils 20 Reitern. Blutbart hat den gleichen Befehl bekommen, also werden die Katzen ebenfalls unterwegs sein.«
Die Männer sahen einander an und einige murmelten leise vor sich hin. Zwar waren die Verwehten und die Kompanie der Katze beide von Yunkai unter Vertrag genommen worden, doch vor einem Jahr hatten sie in den umstrittenen Landen noch auf unterschiedlichen Seiten in der Schlacht gekämpft, und es gab zwischen ihnen immer noch böses Blut. Blutbart, der wilde Anführer der Katzen, war ein aufbrausender Riese mit einem unstillbaren Appetit auf Metzeleien, und er machte keinen Hehl aus seiner Abneigung für die alten Graubärte in Lumpen. Dick Stroh räusperte sich.
»Häh, häh,
Bitte um Verzeihung, aber wir hier stammen alle mehr oder weniger aus den Sieben Königslanden. Lord hat die Kompanie noch nie nach Blut oder Zunge aufgeteilt. Warum schickt ihr uns in einem Haufen los?«
»Eine gute Frage. Ihr reitet nach Osten, tief in die Hügel. Dann schlagt ihr einen Bogen um Yunkai und zieht nach Meereen. Solltet ihr auf Astapori stoßen, treibt sie nach Norden oder tötet sie. Aber das ist nicht der eigentliche Zweck eures Auftrags. Hinter der gelben Stadt dürftet ihr auf die Patrouillen der Drachenkönigin stoßen. Die Zweitgeborenen oder die Sturmkrähen. Gleichgültig welche. Ihr werdet zu ihnen überlaufen.«
»Zu ihnen überlaufen?«
fragte der Bastardritter Sir Ursus Stein.
»Wir sollen die Seiten wechseln?«
»Ja, das sollt ihr«,
erwiderte der Flickenprinz. Quentin Martell hätte beinahe laut gelacht.
»Die Götter sind verrückt geworden.«
Unbehagen machte sich unter den Westerosi breit. Manche starrten in ihre Weinbecher, als hofften sie dort Weisheit zu finden. Hugo Hungerfurt runzelte die Stirn. »Glaubt ihr, Königin Daenerys würde uns aufnehmen?«
»Das tue ich.«
»Und wenn sie es tut, was dann? Sind wir Spione? Meuchelmörder? Gesandte? Denkt ihr daran, die Seiten zu wechseln?«
Kago sah ihn finster an.
»Das hat allein der Prinz zu entscheiden, Hungerfurt. Dein Teil besteht darin, zu tun, was dir befohlen wird.«
»Aber immer doch!« Hungerfurt hob die Hand mit den zwei Fingern.
»Lasst uns offen reden«, sagte Denzo Dan, der Kriegerbarde. »Die Yunkai erfüllen uns nicht gerade mit großer Zuversicht. Wie auch immer dieser Krieg ausgehen wird, die Verwehten sollten ihren Anteil an den Früchten des Sieges bekommen. Unser Prinz ist so weise, sich alle Wege offen zu halten.«
»Meeres bekommt den Befehl«, sagte der Flickenprinz. »Sie weiß, wie ich in dieser Sache denke. Und Daenerys Targaryen ist einer anderen Frau gegenüber vielleicht zugänglicher.«
Quentin blickte zur hübschen Meeres hinüber. Als ihr kalter, toter Blick auf ihn fiel, rann ihm ein Schauer über den Rücken.
»Das gefällt mir nicht.«
Dick Stroh hatte ebenfalls immer noch Zweifel. »Das Mädchen wäre dumm, uns zu trauen. Auch wenn Meeres dabei ist. Vor allem, wenn Meeres dabei ist. Zur Hölle, nicht einmal ich vertraue Meeres, und ich habe sie schon ein paar Mal gefickt.« Er grinste, aber niemand lachte. Und schon gar nicht die hübsche Meeres.
»Du irrst dich, denke ich«, sagte der Flickenprinz. »Ihr seid alle Westerosi, Freunde aus der Heimat. Ihr sprecht die gleiche Sprache, betet zu den gleichen Göttern. Und eure Gründe sind einfach. Ich habe euch Unrecht getan. Dick, dich habe ich häufiger als jeden anderen Mann in der Kompanie ausgepeitscht, und dein Rücken dürfte Beweis genug sein. Hugo, ich habe dir drei Finger genommen, um dich zu bestrafen. Meeres wurde von der halben Kompanie vergewaltigt, nicht von dieser Kompanie, das stimmt, aber das braucht ja niemand zu erwähnen. Will vom Walde, nun ja, du bist nur Abschaum. Sir Ursus beschuldigt mich, seinen Bruder in die Gram geschickt zu haben, und Sir Lucifer ist immer noch wütend, weil Kago ihm dieses Sklavenmädchen weggenommen hat.
»Er hätte sie ja auch zurückgeben können, als er sie noch hatte«, jammerte Lucifer lang. »Er hatte keinen Grund, sie umzubringen.«
»Sie war hässlich«, sagte Kago. »Das ist Grund genug.«
Der Flickenprinz fuhr fort, als habe niemand gesprochen.
»Weber, du hegst noch Ansprüche auf verlorene Ländereien in Westeros. Lannister, ich habe diesen Jungen getötet, den du so gern hattest. Ihr drei Dornischen, ihr denkt, wir hätten euch angelogen. Bei der Plünderung von Astapor habt ihr viel weniger von der Beute bekommen, als man euch in Volantis versprochen hat, und ich habe mir den Löwenanteil genommen.«
»Der letzte Teil stimmt sogar«, warf Sir Ursus ein.
»Die besten Lügen enthalten ein Körnchen Wahrheit«, sagte der Flickenprinz.
Jeder von euch hat seinen Grund, mich im Stich zu lassen. Unter Aenerys Targaryen weiß, dass Söldner ein wankelmütiger Haufen sind. Ihre Zweitgeborenen und Sturmkrähen haben junkisches Gold genommen und doch nicht gezögert, als sich das Blatt der Schlacht wendete.
»Wann sollen wir aufbrechen?« fragte Lewis Lannister.
»Sofort. Hütet euch vor den Katzen und den langen Lanzen, denen ihr möglicherweise begegnet. Niemand außerhalb dieses Zeltes weiß, dass euer Überlaufen nur vorgetäuscht ist. Wenn ihr euch zu früh verratet, werdet ihr als Fahnenflüchtige verstümmelt oder als Abtrünnige ausgeweidet.«
Die drei Dornischen verließen das Kommandozelt schweigend.
20 Reiter, und alle sind der gemeinen Zunge mächtig, dachte Quentin. Flüstern ist gerade sehr viel gefährlicher geworden.
Der große Mann klopfte ihm hart auf den Rücken.
»So, das ist Süßfrosch. Eine Drachenjagd.